Wir haben im Vers 20 wieder den bekannten Refrain. Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Und wir haben gesehen, dass jedes Mal, wenn ein neuer Teil in der Apostelgeschichte beginnt, diese Bemerkung kommt, immer wieder ein bisschen abgewandelt, die Bemerkung des Wachstums und des Fortschritts und der Ausbreitung des Wortes. Und zwar eigentlich gewöhnlich sehr unverhofft. Und damit markiert Lukas die einzelnen Teile. Und so sehen wir, dass hier ab Vers 21 eigentlich der sechste Teil der Apostelgeschichte beginnt. Und der geht bis zum Schluss. Und wir haben gesehen, dass Lukas also in jedem Teil eine besondere Thematik hat und auch dann die Geschichten so anordnet, dass sie jeweils zwei Gruppen ergeben innerhalb von einem Teil, die sich dann wieder spiegeln. Da werde ich dann später, hoffe ich, etwas dazu abgeben, dass man das in der Übersicht etwas sieht. Jetzt, dieser sechste Teil hat zum Thema die Verteidigung und Verantwortung des Evangeliums. Auffällig wird jetzt Folgendes sein. In diesem Teil finden wir nicht mehr die Predigten von Paulus, wie wir das früher gefunden haben. Predigten in Synagogen oder vor den Heiden, auf dem Areopag und so weiter. Sondern wir finden Paulus immer und immer wieder vor einem Gericht oder vor einer Untersuchungskommission, wo er sich verteidigen muss. Und zwar A, das, was er verkündet, und B, seine eigene Person. Es geht also um die Verteidigung seiner eigenen Person und Verteidigung dessen, was er lehrt. Und es wird auch nicht mehr so sehr darüber gesprochen, über Versammlungsbau, wie in den früheren Kapiteln. Eine ganz neue Situation tritt ein. Und wir werden sehen, schon sehr bald wird Paulus in diesem Teil gefangen. Für mehrere Jahre wird er ein Gefangener. Auf eine Art könnte man denken, das ist doch völlig frustrierend. Ein Lebenswerk geht hier zugrunde. Aber gerade in dieser Zeit hat Paulus nun Möglichkeiten, Dinge zu tun und darzulegen, die er vorher eigentlich nicht so getan hat. Wenn Lukas weiter hätte schreiben können, wie der Weg von Paulus anders verlaufen wäre, dann hätte er uns noch mehr Predigten mitteilen können, aber wir hätten nicht wesentlich neue Dinge gelernt. Aber durch diesen sechsten Teil lesen wir ganz wesentlich neue Dinge, denn es geht jetzt darum, Paulus hat seine Botschaft verkündigt. Und diese Botschaft ist sehr oft falsch verstanden worden und verdreht worden. Und seine Person ist sehr oft in Frage gestellt worden, weil man seine Handlungsweise, seine Praxis nicht richtig verstanden hat. Und jetzt in diesem Teil, dadurch, dass er immer wieder vor Gericht kommt, da muss Paulus einerseits Rechenschaft ablegen über seine Handlungsweisen und über das, was er wirklich lehrt und welche Schlussfolgerungen eigentlich erlaubt sind und welche nicht. So lernen wir viel, viel neue Dinge durch diesen Teil. Und was wir auch sehen, ist, wie die Person dessen, der das Evangelium verkündigt, und das, was er verkündigt, dass das eigentlich eine gewisse Einheit bildet. Also man kann nicht einfach die Person so auf der Seite lassen und nur sehen, was er verkündigt. Und deshalb muss Paulus also auch seine Person verantworten vor Gericht. Und wir sehen, wie er also oft ganz falsch verstanden wird. Er wird in diesem Kapitel gesehen als Terrorist. Weiß jemand wo? Schlagen wir mal auf, Kapitel 21, Vers 37. Paulus wird von den Römern da festgenommen auf dem Tempelplatz. Liest jemand? 21, 37 bis 39.
Und als Paulus eben in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten: Ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Er aber sprach: Verstehst du Griechisch? Du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Erhöhung gemacht und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausgeführt hat? Paulus aber sprach: Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unbekannten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volke zu reden.
Jawohl. Also, da dieser hohe Offizier, der Römer in Jerusalem, meinte, Paulus sei ein Terrorist. Das war er aber nicht. Oder er wird gesehen als ein Aufrührer, Kapitel 24, einen, der alles durcheinander bringt. Da wird er angeklagt von den Juden, Kapitel 24, Vers 5.
Denn wir haben diesen Mann als eine Pest befunden und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt und als einen Anführer der Sekte der Nazarener.
Jawohl. Also eine, der auf der ganzen Welt Unruhe schafft unter den Juden. Und weiter wird er auch gesehen als einer, der versucht, Verunreinigung hineinzubringen. Das ist Kapitel 21. Vers 28, er war da gerade im Tempel, und dann sahen ihn Juden, die auf Besuch waren in Jerusalem, die stammten aus Asien, und dann gab es eine riesige Aufregung. Liest jemand ab Vers 28?
Männer von Israel, helfet! Dies ist der Mensch, der alle wieder das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte verunreinigt.
Noch Vers 29.
Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von welchem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe.
Jawohl. Also haben wir ganz massive Anklagen, nämlich, was lehrt er alles falsch? Erstens,
gegen das Gesetz und das Volk.
Ja, also er lehrt gegen das jüdische Volk, gegen das Volk Gottes. Zweitens, gegen das Gesetz. Und drittens lehrt er
gegen den Tempel.
Jawohl, gegen den Tempel Gottes. Und viertens wird ihm vorgeworfen, er bringe unreine Menschen in den heiligen Tempel Gottes hinein. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Wie sind Sie? Ich habe vorher eine Stadt gesehen mit einem aus Epheser.
Ja, aus Ephesus, ja. Also ein Nicht-Jude. Sie hatten ihn spazieren sehen in der Stadt, dann hieß es schon, dann hat er ihn auch hineingeführt in den heiligen Bezirk, auf Tempelplatz. Und das sind ja also ganz massive Anklagen. Der Mann, wir haben manchmal so ganz romantische Vorstellungen von den Aposteln, das waren anerkannte Persönlichkeiten und ihre Autorität war nicht in Frage gestellt und so weiter. Wir sehen, wie Paulus als ärgster Verführer von manchen betrachtet wurde. Und im zweiten Korintherbrief schreibt er auch, dass das dazu gehört. Das hat er früher geschrieben und da hat er es ganz massiv dann erleben müssen. 2. Korinther 7, da beschreibt der Apostel ab Vers 2, wie man sich als bewährter Diener Gottes erweisen soll. Wir lesen nicht alles, ich möchte nur, dass wir ab Vers 7 etwas lesen. Wer liest? Zweite Korinther 6, Vers 7. 6, Vers 7, ja.
Verzeihung. Im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freund, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und alles besitzend.
Jawohl. Also das ist ganz eindrücklich. Durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige. Und das hat er also besonders in dieser ersten Phase der Apostelgeschichte ganz massiv erlebt und musste sich darin ausweisen als Gottdiener, dass er solche Dinge ertragen kann. Jetzt, warum sind diese Dinge wichtig? Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Sehr viel. Denn manche dachten, dass aufkommende Christentum, das sei staatsgefährdend. Also das stelle die Autorität des Staates in Frage, denn schließlich glaubt man hier an einen anderen König, Jesus. Und das muss klargelegt werden hier, dass das Evangelium nicht staatsgefährdend ist. Dann weiter wissen wir genau, dass durch das Werk des Herrn Jesus Gläubige aus den Heiden und Gläubige aus den Juden zusammengeführt worden sind. Und Paulus hat sich ganz massiv eingesetzt, damals in Antiochien, als Petrus mit Christen aus den Heiden plötzlich nicht mehr essen wollte. Hat er ihn öffentlich zur Rechenschaft gezogen und hat gesagt, dass das ganz falsch ist, was er da macht. Und wollte zeigen, dass es absolut nicht nur erlaubt ist, sondern notwendig ist, dass Gläubige aus den Juden mit den Heiden zusammen essen, was früher nach den rabbinischen Speisegesetzen nicht möglich war. Und Verhaltensgesetzen.
Wie ist es heute mit den orthodoxen Juden?
Ja, die Ultraorthodoxen, die wollen mit Nichtjuden gar nichts zu tun haben. Und auch mit orthodoxen Juden wollen die Ultraorthodoxen nichts zu tun haben. Oder möglichst nichts. Ja, die sind ihnen viel zu wenig. Und unter den Ultraorthodoxen gibt es mindestens etwa 20 verschiedene Richtungen und jede meint die richtige zu sein. Und es gibt, die schimpfen sich zum Teil ganz massiv gegenseitig.
Aber in der Regierung machen sie mit den Liberalen jetzt mit.
Ja, das ist Geschäft. Aber den Kontakt, das wird auf das Niedrigste gesetzt. Und was man zum Beispiel erleben kann, wenn man zum Beispiel Geschäftsbeziehungen hat mit ultraorthodoxen Juden, die müssen ja einen guten Tag sagen, oder? Die Hand geben, machen sie so. Die geben so die Hand. Dann haben sie, eigentlich haben sie die Hand gegeben, aber sie haben trotzdem diesen Unreinen nicht die Hand gegeben. Also, nur zu sagen, das geht nicht zusammen. Und das war etwas völlig Neues. Und das wurde klar von Paulus gelehrt. Aber, wenn man jetzt von dem ableiten wollte, dass Paulus plötzlich sagt, das mit dem Tempel, das kommt nicht mehr drauf an. Jetzt kann man auch Heiden in den Tempel nach Jerusalem hineinführen. Diese Schlussfolgerung hat er nie gezogen. Oder? Das wäre ja eine gewisse Logik aus seinem Evangelium. Das hat er aber nicht gezogen. Und er ist zu Unrecht so angeklagt worden. Er hat Schlussfolgerungen nicht gezogen, die andere aus seinem Evangelium gezogen hätten. Und so muss er also in diesem letzten Teil viele solche Dinge muss er klarstellen. Und dieser Teil ist wichtig. Sonst würde er nämlich nicht etwa ein Drittel der Apostelgeschichte ausmachen. Das ist doch überraschend. Diese ganze Verteidigung seiner Person und seines Evangeliums ist also wichtig. Natürlich kommt auch dazu, dass wir noch sehen werden, dass Lukas zu einem großen Teil in diesen Ereignissen dabei war, als Augenzeuge. Das macht natürlich auch etwas aus. Aber es geht hier wirklich um diese Dinge und darum wird auch in diesem Teil zweimal berichtet, wie Paulus seine Bekehrung erzählt. In Kapitel 22 und Kapitel 26. Also auch wie er zum Glauben gekommen ist, wie er eben gewisse Überzeugungen von früher gewechselt hat, das muss er alles hier darstellen. Und dann wird eben auch in diesem Teil sehr viel Gewicht darauf gelegt, auf den Charakter und die Moral von Paulus. Zum Beispiel wird gezeigt, sein Verhältnis zum heidnischen Tempel. Haben wir das gelesen heute? Kapitel 19, Vers 37. Liest das jemand?
Denn
Ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Götter, Göttin lästern.
Ja. Das sagt ein Heide als Zeugnis über Paulus und seine Freunde, dass sie keine Tempelräuber sind und dass sie die Götter der Heiden da nicht gelästert haben. Und das ist auch interessant. Durch ihre Evangeliumsverkündigung sind viele vom Heidentum weggekommen, aber man konnte ihnen nicht anlasten, dass sie mit dem Hammer an allen Ecken die Götterstatuen zusammengeschlagen hätten. Haben sie nicht gemacht. Und man konnte auch nicht ihnen sagen, sie hätten dauernd irgendwie schlechte Dinge über die Artemis gesagt. Das war nicht ihr Auftrag. Nicht, wir denken an Gideon. Der hat den Altar seines Vaters zerschlagen. Das war in der Familie. Das ist etwas anderes, als wenn ich zu den Heiden gehe und ihre Götter zusammenschlage. Das hat Paulus nicht gemacht. Und er hat auch nicht über die Göttin gelästert, sondern einfach positiv den wahren Gott verkündigt und gesagt, das sind keine wirklichen Götter, das sind einfach Statuen. Und das konnte man ihm also nichts Böses nachsagen. Dann werden wir auch sehen, wie denn klargestellt wird, dass Paulus auch den Tempel in Jerusalem nicht verunreinigt hat. Gegen das jüdische Gesetz hat er nicht gehandelt. Weiter werden wir sehen, sein Verhältnis zum Geld. Kapitel 20, Vers 30. Oder Vers 33. In seiner Rede zu den Ältesten von Ephesus liest das jemand.
Ich habe niemandes Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisset, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch alles gezeigt, dass man, also arbeitend, sich der Schwachen annehmen und eingedenk sein müsse der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen.
Ja, sehen wir also sein Verhältnis zum Geld. Und das steht ganz krass im Gegensatz zu dem Verhältnis zum Geld bei den Heiden, die dafür die Heiligkeit der Artemis gekämpft haben, wie wir noch darauf kommen in Kapitel 19. Und dann sehen wir sehr, sehr viele andere Dinge noch, überhaupt eben, wie war sein Charakter, seine Lebensweise. Zum Beispiel wird er auch beschuldigt, dass er ein verrückter Akademiker sei. Wo?
Paulus, du rasest.
Ja.
Große Gelehrsamkeit hat die.
Das hat also nicht mit Autofahren zu tun gehabt. Ja, liest doch die Stelle, das ist Kapitel 26, Vers 24.
Während er aber dieses zur Verantwortung sagte, spricht Festus mit lauter Stimme: Du rasest, Paulus, die große Gelehrsamkeit bringt dich zur Raserei. Paulus aber spricht: Ich rase nicht, vorgesetzter Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit.
Jawohl. Und dann Vers 26 sagt er sogar, der König, der jetzt hier zuhört, er versteht nämlich die Dinge, die du als Heide nicht verstehst. Und also es hat mit Verrücktheit überhaupt nichts zu tun. Dann wird ihm auch der Vorwurf gemacht von Sektiererei in diesem Kapitel wiederholt, in diesem Abschnitt wiederholt. Also alle diese Anklagen werden widerlegt durch Lukas und durch seine Darstellung der Verteidigung des Evangeliums. Und was vielleicht das Ganze noch so rahmt, wir haben gelesen, wie Paulus gerade im ersten Vers von diesem Teil, nämlich 19, Vers 21, sagt, er müsse zuerst nach Jerusalem reisen und dann muss er nach Rom reisen. Und mit Rom endet dann die Apostelgeschichte. Also, hier wird Rom angekündigt und das ist dann auch das Endziel von diesem Teil. Und das Ganze wird eigentlich aufgebaut durch zwei Reisen. Zuerst die Reise von Ephesus nach Jerusalem und dann die Reise von Jerusalem über Caesarea nach Rom. So können wir diesen Teil ein bisschen überblicken. Jetzt wollen wir der Reihe nach durchgehen. Also, nach dieser langen Arbeit, die Paulus in Ephesus gewirkt hatte und die zu einer großen Erweckung geführt hatte, das haben wir letztes Mal gesehen, da entstand eben plötzlich ein riesiger Aufruhr in Ephesus. Der Grund war,
Angst vor Geldverlust.
Jawohl, und zwar in Verbindung eben mit dem Götzendienst. Der Götzendienst ging also völlig zurück. Die Leute wollten keine kleinen Tempelchen mehr kaufen von der Artemis. Und dadurch kam also dieses götzendienerische Gewerb der Künstler in Gefahr. Jetzt ist auffällig, wie begründet aber Demetrius das Ganze. Er sagt nicht, unser Geld ist das Problem, sondern wie erklärt er das? Er sagt, das ist nicht wesentlich das Problem. Und was ist das große Problem?
Ist der Tempel für nichts geachtet wird?
Ja, welche Vers?
27 am Ende.
Der Tempel und noch was?
Und die Göttin.
Jawohl. Also, er sagt, natürlich, das eigentliche Problem ist ja nicht jetzt unser Geschäft, sondern was man sehen muss, ist eben, wie da diese große Göttin wird in Verruf gebracht. Und das können wir natürlich nicht ertragen. So sehen wir, wenn Geld und Religion, also zwei Dinge, die immer wieder Geschichte gemacht haben. Und das Geld hat eine wesentliche Rolle gespielt, aber dann wird das irgendwie fromm umgedeutet und verbrämt. Und auch da selbst im Heidentum finden wir das. Und wir werden in diesem Teil noch einen zweiten Aufstand finden. Religiösen Aufstand. Nämlich wo? Außerdem in Ephesus gibt es den Aufstand in, wir haben schon was gelesen, in Jerusalem, im Tempel. Das eine ist ein heidnischer Tempel, das andere ist der Tempel Gottes. Und wir werden sehen, bei beiden sind die Ursachen eigentlich unmoralisch. Aber bei beiden wird gewissermaßen vorangestellt, da geht es um die Ehre der Göttin und in Jerusalem geht es um die Heiligkeit des Hauses Gottes. Dabei ging es einfach darum, dass dieser unangenehme Paulus beseitigt werden könnte. Und wir haben gesehen, die haben ihn nur mal gesehen, spazieren, gehen mit einem Heiden in Jerusalem. Und schon hieß es, er hat den Tempel unreinigt und auf der Stelle wollte man ihn umbringen. So wurde argumentiert. Also Verleumdung, das ist Unmoral. Und das alles aber unter der Bezeichnung, wir kämpfen für die Reinheit des Hauses Gottes. Und darum ist also diese Parallele, der Aufstand in Ephesus und der Aufstand in Jerusalem, nicht von ungefähr, sondern zeigt, dass sogar dort, wo es um den wahren Gott geht, dass genau die gleichen Dinge vorkommen können wie im Heidentum.
Ich habe noch eine Frage, ja? Das ist leider zum vorigen Abschnitt. Ich habe die Stelle vorher nicht gefunden. Und zwar Vers 21, da steht, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom gehen. Und danach wird er ja gewarnt, nach Rom zu gehen. Und ja. Wir haben da bei uns bei einer Wortbetrachtung wurde mal darüber geredet und ich habe noch nicht so ganz verstanden, war das jetzt richtig von ihm, dass er da drauf gebraucht hat oder war es falsch?
Also, es wird ihm wiederholt, wird er immer wieder gewarnt. Er solle nicht gehen. Und dann sagt Paulus, es wird ihm gesagt, es wird dir nämlich, werden dir Leiden widerfahren. Und Paulus sagt, ich nehme keine Rücksicht auf mich. Und da könnte man überhaupt nicht sagen, dass er etwas Falsches tue, sondern ist bereit zu leiden. Aber es wird ihm einmal ganz deutlich gesagt, dass er nicht gehen soll. Und das ist in Kapitel 21. Ja, Vers 12 ist es eben nicht klar. Kann man jemand lesen zuerst Verse 11 und 12? Da kommt Agabus, der Prophet.
Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, Dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die da selbst Wohnenden, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte.
Ja, also was der Prophet sagt ist, ich sage dir voraus, das wird mit dir geschehen in Jerusalem, oder? Mhm. Und die Geschwister, wenn sie das hören, sagen sie, ja, dann geh aber lieber nicht. Aber es wird ihm nicht gesagt durch den Geist, dass er nicht gehen soll. Aber schauen wir mal, Kapitel 21, Vers 4. Lies noch, Peter.
Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir da selbst 7 Tage. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen.
Ja, da ist es klar. Durch den Geist wird ihm mitgeteilt, die Botschaft, geh nicht nach Jerusalem. Also da kann man nun schließen, dass es effektiv nicht richtig war, zu gehen. Und da hat seine Liebe, seine brennende Liebe für sein Volk, war stärker. Aber da kommt noch etwas dazu. Da müssen wir nicht so voreilig nun sagen, ja, seht ihr, Paulus, der war ganz ungehorsam und so. Ich meine, die hat sich ja auch etwas überlegen müssen. Ist das wirklich durch den Geist, was sie mir da sagen? Da habe ich halt auch echte Zweifel dran. Für uns ist es jetzt klar, wir haben das inspirierte Wort, wo es jetzt deutlich heißt, dass es durch den Geist geschehen ist, er solle nicht nach Jerusalem gehen. Aber da im Moment war das für ihn nicht unbedingt so klar. Und seine brennende Liebe für sein Volk hat ihm auch eine gewisse Blindheit gebracht in diesem Punkt. Und wir sehen aber, das Wunderbare ist, damit hat der Herr ihn aber nicht abgeschrieben, sondern er hat sogar seine Pläne erfüllt. Er sollte ja nach Rom gehen. Schlussendlich, das war ein Plan Gottes, dass er einmal vor den Kaiser von Rom sogar gehen sollte. Aber so hat der Herr ihn führen müssen durch Dinge hindurch, die er wahrscheinlich nicht gleich hätte erleben müssen, wenn er da nicht eingestiegen wäre. Aber wir sehen, der Herr kommt mit uns zum Ziel, auch wenn wir Fehler machen. Aber das soll nicht irgendwie das abschwächen dass wir denken, das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber offensichtlich, er war irgendwie dafür blind durch seine Liebe für sein Volk. Und seine Liebe für sein Volk war derart, Römer 9 sagt er, er habe gewünscht, durch einen Fluch von Christus entfernt zu werden, damit sein jüdisches Volk, seine jüdischen Volksgenossen errettet werden könnten.
Hätte der Apostel Paulus tatsächlich erkennen können, dass dies wirklich auch durch den Geist so gesagt wurde, oder hat er das einfach so zur Kenntnis genommen, dass es Brüder sind, die das ihm sagen, wobei er da nicht drauf geachtet hat? Hätte er da wirklich erkennen können, dass das durch den Geist Gottes gesagt wird?
Ja, eigentlich in der gleichen Art wie heute. Du kannst, sagen wir, die Verkündigung des Wortes hören, es trifft dich etwas. Und jetzt fragst du dich aber, kommt das wirklich vom Herrn oder ist das vielleicht einfach so ein Trick von dem Bruder? Ja, dass er gewissermaßen so auf seine Mühle redet. Ja, du siehst es ja nicht. Aber wenn wir mit dem Herrn leben und seine Nähe suchen, dann kann er uns deutlich machen, dass er das zu uns sagt, oder kann uns deutlich machen, dass das nicht von ihm wäre. Denn so heißt es ja in 1. Korinther 14, 2 oder 3 Propheten lasst reden, die übrigen lasst urteilen. Also wir müssen immer wieder prüfen, kommt das, was wir hören, was uns verkündigt wird, kommt das vom Herrn? Und wir müssen prüfen anhand des Wortes und eben versuchen, tagtäglich neu wirklich in der Nähe des Herrn zu leben. Aber das zeigt uns, das ist nicht die Problematik, die wir heute haben, sondern das war schon immer so, war auch für Paulus so. Ja.
Gibt es vielleicht eine Stelle, wo er dann nachträglich sagt, dass er da einen Fehler gemacht hat, dass er das gemerkt hat, dass das doch der Geist hat?
Nein, das wird nirgends mehr gesagt.
In Kapitel 20, Vers 22, da sagt Paulus, und nun sie glauben im Geist, gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Also, was meint er hier als Geist?
Gebunden in meinem Geist.
Ach, in meinem Geist.
Das ist sein menschlicher Geist. Aber lies nur weiter, das ist eine ganz wichtige Stelle. Lies nochmal Vers 22 und 23.
Dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert.
Jawohl. Gut, und siehst du da? Da sagt er selbst, der Heilige Geist sagt immer wieder, dass schreckliche Dinge auf ihn zukommen. Aber es wird hier nicht gesagt, er sagt mir, ich solle nicht gehen. Das wird nur einmal dort gesagt, Kapitel 21, Vers 4. Aber es zeigt eine Problematik, mit der wir auch heute leben.
Sie haben ja heute das Wort, dass Sie haben, wie er sagt, Sie haben mich verfolgt, Sie werden auch euch verfolgen.
Ich ja, genau.
Das ist auch heute noch genau derselbe Gedanke, nur finden wir hier tatsächlich, dass durch zweier oder dreier Zeugen im Mund jede Sache bestätigt sein muss. Also hätte Paulus wirklich erkennen können, und ich glaube, er hat es auch erkannt, dass es wirklich durch den Geist Gottes geredet war. Denn diese sagten dem Paulus, das müssen es aus Menschen zwei gewesen sein, dem klipp und klar gesagt haben, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen solle. Ich denke, Paulus war nicht unwissend an dem Punkt, aber er war bereit, nicht nur für den Namen des Herrn zu leiden, sondern auch zu sterben.
Ja, aber trotzdem können wir sagen, Paulus war nicht bereit, irgendwie etwas gegen den Willen des Herrn zu tun. Also irgendwie war für ihn das doch nicht deutlich. Und ich meine, die beste Erklärung ist, dass da eben eine gewisse Blindheit war, wegen seinem brennenden dem jüdischen Volk dienen zu können.
Weil wenn wir jetzt gerade die Schriftstelle lesen, das Banden ihn erwarten, das war ja eben eigentlich nichts Fremdes.
Nein, so, das ist auch kein Beweis, dass es falsch ist, wenn du Probleme kriegst. Ja. Die Probleme sind nicht der Beweis, dass etwas falsch ist. Du kannst auf einem falschen Weg gehen und kriegst Probleme. Du kannst auf einem richtigen Weg gehen und kriegst Probleme. Und dann ist es eben nötig zu erkennen, wenn du auf dem falschen Weg bist, dass diese Probleme vom Herrn geschickt sind, um dich zurechtzubringen. Und wenn du auf dem richtigen Weg bist und Schwierigkeiten hast, zu erkennen, dass das Dinge sind, die mich vielleicht abhalten wollen, das zu tun, was der Herr will. Wir sehen, das Leben ist ein bisschen schwieriger, als wir es uns manchmal machen möchten. Der Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 16, es ist eine große und wirkungsvolle Tür aufgetan. Und es sind viele Widersacher. Und der Widersacher sind viele. Widerstand, aber doch offene Türe.
Darf ich etwas fragen?
Ja.
Also bei mir steht in Vers 22, durch den Geist und Geist mit großen Buchstaben. Also das bedeutet bei uns den Heiligen Geist.
Bei meinem Geist, dort, Vers 22, ja?
Bei mir steht durch den Geist, also übersetzt Heiliger Geist.
Ah. Steht nicht nur in meinem Geist. Also ganz am Anfang, nicht? Mhm. Von Vers 22.
Ja.
Und nun siehe, gebunden in meinem Geist.
Ja, bei mir ist es alles übersetzt, deswegen muss ich später ein Kontext.
Jawohl, ich schau gerade nach. Ja, also. Nächste Alland hat das so, wie du das hast, ohne mein Geist. Mhm. Also in dem Geist, dass man dann verstehen könnte, dass der Heilige Geist damit gemeint ist. Mhm. Das wäre das nach den wichtigsten Manuskripten wäre das naheliegender. Wenn mein Geist steht, dann ist es eindeutig der Geist des Menschen. Aber eben wichtige Manuskripte haben das mein nicht. Genauso.
Die
neue Elberfelder hat es nicht. Achso, aber die alte hat es eben.
Gebunden im Geist steht da.
Ja, ja.
Das heißt also, dass er vom Geist Gottes gedrängt worden ist zu diesem Tun.
Nein, gebunden im Geist.
Wo kann man sagen, dass der Heilige Geist einen Menschen bindet? Das geht doch fast zu weit, oder?
Das ist die Frage, was das bedeuten soll, dieser Ausdruck. Es kann eben bedeuten, dass der Heilige Geist nicht ablässt, ihn immer wieder zu warnen, was da kommt. In dem Sinn. Aber der Heilige Geist bindet nie so, dass wir willenlos wären. Und das sehen wir gerade in dem Fall. Er konnte gehen. Er konnte gehen. Das sind die bösen Geister, die wollen Menschen binden, Menschen zwingen gegen ihren Willen. Der Geist Gottes macht das nicht. Gut. Also wir haben gesehen, wie dann in Ephesus dadurch ein großer Tumult entsteht. Die ganze Stadt geriet in Verwirrung, Vers 29. Und die Leute kommen zusammen im Theater. Und Vers 32, was wird uns dort gesagt über die Volksmenge?
Sie waren in Verwirrung.
Jawohl. Und zwar wieso?
Weil sie gar nicht wussten, warum sie zusammengekommen sind.
Jawohl. Da haben wir eine Versammlung in Verwirrung. Natürlich, da ist es nicht gemeint die Versammlung Gottes, sondern die Stadtversammlung. Aber wir haben auch schon mal eine Versammlung Gottes gesehen in Verwirrung. Wo? In der Apostelgeschichte. Wo?
Kapitel
15, wo doch so falsche Lehren aufgekommen sind. Lies mal Kapitel 15, Vers 1 und 2. Bruno?
Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage.
Jawohl. Und dann kommen sie nach Jerusalem, das Ganze geht weiter, Vers 6.
Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach
Jawohl. Zu ihnen. Also, heftige Wortwechsel, Diskussion, Streit, Gespräch in der Versammlung Gottes. Und was wir schlussendlich sehen ist, wie alle informiert werden, worum es eigentlich geht. Und diese Gespräche werden nicht abgeblockt, die konnten sich äußern, die konnten Wortwechsel haben, aber schlussendlich hat Petrus, dann Barnabas und Paulus und Jakobus, jeder hat dann in Ruhe Beiträge gebracht und haben das gründlich beleuchtet und ganz verschiedene Arten von Argumenten hineingebracht. Das haben wir damals bei Apostelgeschichte 15 im Detail gesehen. Und schlussendlich war auch die ganze Versammlung klar informiert. Liest noch jemand Vers 22, Kapitel 15.
Dann deuchte es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden.
Jawohl, also die ganze Versammlung. Zuerst haben wir nur gelesen, dass da die Apostel und Ältesten sich besprochen hatten, aber hier wird auch die ganze Versammlung mit einbezogen. Alle sind informiert und kommen zu dem Schluss, es ist gut so und so. Und Vers 28 noch dazu.
Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke,
Jawohl.
Euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticken und von Hurerei.
Ja, gut. Also, aus dem ganzen Wortwechsel und den Diskussionen, das war nicht schön, oder? Aber ist schließlich Ruhe eingekehrt durch eine ganz klare und nüchterne Betrachtung und der Dinge, sodass es heißt, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Alle waren dann informiert. Aber hier lesen wir, dass die meisten Leute wussten gar nicht, worum es eigentlich ging. Da war keine Information, sondern da war einfach nur religiöser Fanatismus. Das religiöse Fanatismus bringt man so hin, die Leute müssen nicht richtig informiert werden und sie einfach anheizen zu kurzen Parolen. Und dann sehen wir aber, dass da schlussendlich auch Ruhe einkehrt. Sie haben da also geschrien 2 Stunden lang wie die Verrückten. Und dann in Vers 35, ein weiser Mann, der Stadtreiber, beruhigt die Volksmenge. Aber wie tut er das? Wie tut er das?
Mensch würde das ja wagen, sowas zu sagen, was ihr auch denen vielleicht vorlacht.
Ja, und zuerst lobt er eigentlich die eigenen Stadtleute bis in den Himmel hinauf. Also wir sind eigentlich etwas ganz Besonderes. So, das sollte uns ja irgendwie beruhigen. Männer von Ephesus, welcher Mensch ist denn, der nicht wisse, dass die Stadt der Epheser eine Tempelpflegerin und so weiter? Wir sind wirklich großartige Leute. Und das macht er zur Ruhe hinein. Und dann sagt er Vers 36, es ist völlig unwidersprechlich, dass es so und so ist. Aber wenn man sagt, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat und der eine sagt, es ist unwidersprechlich so und so, dann kann man nicht mehr weitersprechen. Weil man ja nicht mehr widersprechen darf. Und es kehrt zwar Ruhe ein, aber eben das ist autoritär, sagt er, es ist unwidersprechlich, fertig. So hat Petrus nicht gesprochen. Paulus und Barnabas nicht, Jakobus nicht. Die haben nüchtern erzählt, Barnabas und Paulus, was Gott unter den Nationen gemacht hat. Jakobus hat das Wort Gottes aus dem Alten Testament zitiert. Und so hat das Wort selber den tiefen Eindruck geweckt und Klarheit geschaffen in dieser Verwirrung. Aber da wird einfach beruhigt mit, ihr seid ja das Besonderes und was ich jetzt euch sage, das kann man so nicht in Frage stellen.
Und das können nicht brieflich aufmachen.
Ja, da kam die ganze
brieflich lösen.
Da ging es aber darum, dass das ganze Volk informiert wurde. Und darum hat er dann gesagt, dass wenn man da irgend noch etwas abklären muss, dann soll man das in der gesetzlichen Versammlung erledigen. Das ist Vers 39, die gesetzliche Versammlung. Damit ist gemeint also die Versammlung all der in Ephesus, die das Stimmrecht hatten. Und die durften dann eben mitsprechen dort. Aber es wurde ihm klar, also so darf es nicht gehen, sonst kommen wir Probleme mit den Römern. Aber wir denken, das ist das Heidentum und sind dann plötzlich überrascht, wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, dass genau die gleichen Dinge dann auch unter dem Volk geschieht, dem sich Gott durch sein Wort geoffenbart hatte in Jerusalem. Also so können wir auch aus diesen Dingen für uns lernen. Und was wir auch besonders eben lernen können, ist so schön, dass Paulus und seine Begleiter, die haben sich gegenüber den Heiden absolut korrekt verhalten, sodass man das auch ihnen bezeugen musste. Das sind keine Tempelschänder, das sind keine Lästerer, wir können ihnen nichts nachsagen. Und dennoch haben sie so wirkungsvoll, glaubwürdig, überzeugend, mit viel Frucht gewirkt in Ephesus.
Ich habe dazu eine Frage.
Ja?
Du hast eben schon gesagt, dass es ihnen hier nachgesagt wird, dass sie die Göttin nicht lästern. Sieht es denn heute aus, wenn wir dann bei Evangelisationsverkündigungen oder sowas falsche Systeme anfangen, sag mal katholische Kirche oder ja, sowas, ist das vielleicht dann falsch?
Ja. Es ist die Frage, wie können wir andere Menschen erreichen. Die bösen Dinge und der Götzendienst wird in der Bibel ganz deutlich angeprangert. Genügend Stellen. Und zum Beispiel auch im Römerbrief wird das Heidentum behandelt. Römer 1, Vers 18. Wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit der Menschen und so weiter. Und dann wird das Heidentum wirklich auseinandergenommen. Aber interessant, als Paulus vor dem Areopag war, hat er nicht gesagt, es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit eben der Götzendiener. Sondern sagt er, ich bin in eure Stadt umhergegangen und habe gesehen, dass ihr sehr religiös seid. Dann ist er auf den Altar mit dem unbekannten Gott gekommen und hat die Brücke geschaffen, um sie zu erreichen. Also es wird kaum so sein, dass du Katholiken erreichen wirst, wenn du öffentlich die Kirche auseinandernimmst. In einer Evangelisation. Hingegen, wenn du natürlich speziellere Gelegenheiten hast, wo es wirklich darum geht, das aufzuzeigen, dann kannst du sehr wirkungsvoll damit argumentieren und auch die Offenbarung 17 nehmen. Die Frau und das Tier, nicht? Da kannst du die ganzen Gräuel aufdecken. Aber das öffentlich, du wirst Leute gewinnen. Das ist genau das Gleiche mit Moslem-Mission. Man gewinnt Moslem nicht, indem man ihnen beweist, dass der Koran falsch ist und dass die Bibel richtig ist und dass es die und die und die und die Fehler hat und dass man genau beweisen kann, dass das im Koran nicht richtig ist. Die werden wütend, die werden verrückt. Sie haben keine Argumente, natürlich nicht. Aber ihr Herz wird noch verschlossener. Und Moslems erreicht man dadurch, dass man ihnen zeigt, schau mal in der Bibel, da wird von Gott gesprochen, ist ein Gott der Liebe. Und viele werden die schmelzen. Also das ist ganz wichtig, die gewinnt man nicht, indem man ihnen das Gegenteil, ihnen zeigt, wie falsch der Koran ist. Und so können wir eben von Paulus lernen, im Römerbrief, am richtigen Ort hat er ganz scharf über den Götzendienst geurteilt und das bewiesen, aber dann den Heiden gegenüber selber hat er es so gemacht, dass er Brücken geschaffen hat, um ihre Herzen für die Wahrheit des Evangeliums zu gewinnen. Also wir sehen, dass Paulus war ein Mann, der ging nicht einfach so nach Schemata, sondern der wusste genau, da muss ich so sagen, da muss ich so sagen. Und es hängt so viel davon ab, wie sage ich es meinen Kindern. Das wissen wir aus allen zwischenmenschlichen Dingen. Noch etwas? Sonst machen wir nämlich Pause. Gut, also um 15:15 fahren wir etwa weiter. Wir kommen zu Kapitel 20. Bruno, liest du ab Vers 1. Bis 12.
Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Als er aber jene Gegenden durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und nachdem er sich 3 Monate aufgehalten hatte und also nach Syrien abfahren wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn geschehen war, wurde er des Sinnes, durch Mazedonien zurückzukehren. Es begleitete ihn aber bis nach Asien, Sopater des Pyrrhus Sohn an Beröer. Von den Thessalonichern aber Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus und Tychicus und Trophimus aus Asien. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am ersten Tage der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tage abreisen wollte. Und er verzog das Wort bis Mitternacht. Es waren aber viele Fackeln in dem Obersaal, wo wir versammelt waren.
Ein gewisser Jüngling aber mit Namen Althychus saß im Fenster und wurde von einem tiefen Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiter redete. Und von dem Schlaf überwältigt fiel er vom dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und fiel auf ihn und ihn umfassend, sagte er, machet keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er also ab. Sie brachten aber den Knaben lebendig und wurden nicht wenig getröstet.
Danke. Kleiner Griechischkurs. Wir haben da in Vers 1, nachdem aber der Tumult aufgehört hatte. Wie hat der Tumult wohl aufgehört? Wie stellt ihr euch das vor? Schlagartig, in Wellen.
Die sind heimgegangen, denke ich.
Ja, aber so ein Tumult, so ein Volksauflauf, wie geht der, wie verstummt der?
Allmählich.
Allmählich, nicht? Das klingt langsam ab. Und im Griechischen ist da das Wort Pauo für aufhören, zur Ruhe kommen. Und es ist übrigens das Wort, was Paulus in 1. Korinther 13 braucht für das Sprachenreden. 1. Korinther 13, Vers 8. Wer liest?
Die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
Jawohl. Wir haben hier, seien es Sprachen, sie werden aufhören. Das ist das gleiche Wort wie hier beim Tumult, der aufgehört hat. Pauo. Hier bei Prophezeiung oder Weissagung, das ist das gleiche. In der Elberfelder mal so übersetzt. Da steht weggetan werden. Und auch bei Erkenntnis. Das ist das Wort Katargeo. Das heißt ganz wörtlich herabmachen, vernichten, beseitigen. Also hat eine gewisse Kraft oder sogar starke Kraft drin. Zum Beispiel heißt es auch in Hebräer 2, dass der Herr Jesus den Teufel zunichte gemacht hat. Das ist auch Katargeo. Und da fällt auf, dieser krasse Gegensatz zwischen Prophezeiung und Erkenntnis, die wird weggetan. Also das verträgt sich gut mit etwas, das plötzlich geschieht, während das Wort Pauo effektiv eher auf ein Abklingen hinweist, so wie ein Tumult auch abklingt. Und man kann das nicht mit dieser Stelle beweisen, sondern ich sage das für diejenigen, die es bereits glauben, was ich sagen werde. Aber es passt dann als Puzzleteil gut hinein, dass es eben gewisse Gaben gegeben hat am Anfang der Apostelzeit, die mit der Zeit verschwunden sind, abgeklungen sind. Und es gibt Gaben, die bleiben, bis der Herr kommt. Und die werden dann in einem Nu weggetan werden, weil wir all dieses Stückweise dann in der Vollkommenheit der Herrlichkeit nicht mehr brauchen. Und darum auch im nächsten Vers dann heißt es, Vers 9, denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Auch da wieder Katargeo. Also wenn das Vollkommene kommt, das wäre dann bei der Entrückung, wo wir in die Vollkommenheit eingehen, da wird alles, was stückweise ist, eben nicht abklingen, sondern Katargeo weggetan werden. Das nur so als kleiner Exkurs für die, die vielleicht froh sind für diesen Hinweis. So, jetzt lesen wir also über diese Reise von Paulus von Ephesus mit dem Ziel Jerusalem. Und Lukas lässt wieder vieles weg, was da unterwegs geschehen ist. und hält besonders an in Troas. Er erklärt aber in Vers 6, die Reise ging von Philippi nach Troas und hier kommt wieder neu das Wörtchen wir. Das haben wir jetzt lange nicht mehr gehabt, dieses wir. Wo haben wir das zum letzten Mal gefunden? Das wir weist ja darauf hin, dass jetzt Lukas wieder dabei ist. Also, 16, Vers 10, jawohl, lies mal.
Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir alsbald nach Mazedonien abzureisen, dem wir schlossen, dass der Herr uns gerufen habe.
Jawohl. Da kommt Lukas dazu und geht dann mit Paulus nach Philippi. Und die Philippi-Geschichte haben wir noch in Erinnerung, mit dem Kerkermeister, dem Erdbeben und so. Und ist noch Vers 40, den letzten Satzteil.
Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und gingen weg.
Jawohl. Wer geht weg? Sie. Haben wir das in meiner Bibel speziell angezeichnet? Sie. Das heißt, Lukas ist nicht mehr dabei. Wo ist er? In Philippi geblieben. Und jetzt, da, Vers 6, kommt er wieder dazu. Nämlich von Philippi weg. Der hat also hier eine Gemeindeaufbauarbeit gemacht in Philippi über längere Zeit hinweg. Er berichtet überhaupt nichts über seine Aktivität. Und, aber das zeigt uns, dass war ihm dieses Philippi war ihm ein besonderes Anliegen, diese gerade entstandene Gemeinde zu gründen und weiterzuführen. Und jetzt geht er wieder mit Paulus auf die Reise. Das zeigt wieder etwas Wichtiges, dass eine gewisse Missionsarbeit, die muss gar nicht unbedingt eine Lebensaufgabe sein. Also man kann vom Herrn eine gewisse Missionsarbeit bekommen für eine gewisse Zeit, von ein paar Jahren, und dass man dann zum Schluss kommt, dass diese Arbeit ist jetzt von mir her beendet und der Herr zeigt mir wieder ein anderes Arbeitsfeld. Also sehr wichtig, es gibt manchmal die Überlegung, dass auch in die Mission gehen, das heißt automatisch das ganze Leben an diesem Ort dann bleiben. Aber das sehen wir bei Paulus nicht, aber auch bei Lukas nicht. Und dann kommt eben diese Geschichte mit Troas. Und da diesem Jüngling Eutychus. Bei Eutychus ist interessant, wo er sitzt in der Versammlung. Nämlich? Am Fenster. Und draußen ist es? Dunkel. Das ist so gewissermaßen ein junger Mensch in einer Versammlung im Spannungsfeld zwischen Versammlung und Welt. Und wenn man dann einschläft, kann man nach innen oder nach außen fallen, oder? Und er ist dann eben nach außen gefallen. Und so ist eigentlich dieser Eutychus ein schönes Beispiel für jemand so, der ein gewissermaßen Grenzgänger-Dasein in einer Versammlung wie? Fristet, ja, das ist das gute Wort. Das ist mein Guten. Und das beinhaltet natürlich Gefahren. Und er ist eingeschlafen. Hier ist es wahrscheinlich nicht, dass Paulus schuld war.
Offensichtlich.
Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Schlaf gefördert wird, dadurch, dass auch so das Wort weitergegeben wird, dass man schläfrig wird dabei. Wie kann man das übrigens machen, dass Leute schläfrig werden?
Es waren hier viele Fackeln im Obersaal und die nahmen den Sauerstoff weg.
Ja, ja, das spielt natürlich mit ein. Eben hier, ich habe ja gesagt, es ist halt nicht Paulus gewesen. Aber ich sage jetzt, kannst du uns ein Rezept geben, wie man die Leute schläfrig macht? Durch Verkündigung des Wortes.
Monotones Reden.
Ja.
Ist schon passiert.
Und da stellt sich die Frage, ja, aber soll das überhaupt sollte man sich überhaupt Gedanken machen, wie sprechen? Es ist so, es geht doch um das Wort und das Wie ist doch nicht so wichtig.
Das sollte man schon Gedanken machen.
Wie?
Man sollte sich Gedanken machen.
Ja.
Denn ich will doch, dass das Wort ankommt.
Das ist es ja. Es ist eine Frage der Liebe. Ja. Es ist nicht eine Frage, dass man als brillanter Redner auftreten kann, sondern es geht darum, wie kann ich etwas weitergeben, sodass es wirklich rüberkommt. Das ist gewissermaßen eine praktische Anwendung aus 1. Korinther 14 über die Frage von Prophezeiung und Sprachenrede. Da wird deutlich gesagt, wenn andere Leute das nicht verstehen, dann ist es besser, wenn man schweigt. Und das bezieht sich nicht nur auf Sprachenrede, wo es um die Gabe geht, in einer Fremdsprache zu sprechen und die gelernt zu haben, sondern ganz allgemein, wenn die Botschaft nicht rüberkommt, dann ist es nicht Erbauung. Und darum ist es ein Gebot der Liebe, 1. Korinther 13. Dass man darauf aus ist, eben diese Möglichkeiten auszuschöpfen, die eine Hilfe sind, nicht Selbstzweck, eine Hilfe sind, dass das Wort überkommt. Außer monotonem Reden, was gibt es noch für Rezepte?
Nicht aktuelle Themen.
Ja, der Inhalt.
Vom Inhalt her, ja.
Jawohl. Also nicht so über Dinge sprechen, die Leute im Moment nicht beschäftigen.
Oder offene Türen einrennen, habe ich schon mehrmals erlebt.
Aber dann werden die Leute wach, oder?
Nee, dann geht man in Deckung.
Ach so, in dem Sinn dann.
Ja. Oder immer bloß Milch austeilen.
Ja, ja.
Hochkomplizierte Schachtelsätze und dann möglichst sehr viele Fremdwörter einfügen.
Jawohl. Also, aber das ist ein Gebot der Liebe, eben, dass das Wort hinüberkommt, dass das Wort verändert. Es kann aber auch sehr schön gesprochen werden und irgendwie sein wie Musik. Hesekiel galt als ein Redner wie ein Sänger. Hesekiel 33. Ab Vers 30 wird gesagt, wie da die Leute im Exil sagen einer zum anderen, komm, wir wollen hören, was uns Hesekiel von Seiten Gottes zu erzählen hat. Liest jemand Vers 31?
Und sie kommen scharenweise zu dir und sitzen vor dir, aber mein Volk als mein Volk und hören deine Worte, aber sie tun sie nicht, sondern sie tun, was in ihrem Munde angenehm ist. Ihr Herz geht ihrem Gewinn nach. Und siehe, du bist ihnen wie ein liebliches Lied, wie einer, der ein schönes Stimme und gut spielen versteht. Und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Wenn es aber kommt, siehe, es kommt, so werden sie wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war.
Also, Hesekiel war sehr beliebt, wie er sprach, und man hörte ihm gerne zu. Und es war nicht, dass er nicht aktuell sprach, er sprach hochaktuell. Ich muss ja nur Hesekiel lesen. Und trotzdem, für die Leute war das wie schöne Musik. Wie ein toller Solosänger mit Instrumentalbegleitung. Und da sehen wir, da liegt das Problem nicht beim Redner, sondern bei den Hörern. Es gibt also beides. Dass man einfach gern, es ist so irgendwie so schön besinnlich, nicht? Oder ich weiß von einer amerikanischen Dame, die hatte gesagt, also wenn ihr Prediger das Wort Babylon sagt, dann da kommen ihr gleich die Tränen. Aber das ist dann ihr Fehler, dass sie in Erregung kommt, sobald sie das Wort Babylon hört. Eben einfach das als Musik Musik zu sehen, anstatt wirklich offene Ohren zu haben als Hörer, was will der Herr mir sagen.
Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich immer ein bisschen gemerkt in letzter Zeit, wie in der Bibel eine Gemeinde schon aussieht. Und wenn ich mir das hier angucke, dann überrascht mich sehr, dass da steht, dass sie umzu, beschreibt ein Ziel, versammelt sind, um Brot zu brechen, aber dass da gleichzeitig eine Unterwegung stattfindet und auch nachher. Gibt es andere Indizien darauf, wie solche Stunden abliefen? Da kann man daraus schließen, dass das vielleicht doch ein bisschen anders aussah als heute.
Kommt drauf an, wo? Ja, und heute wo? Ja, ja, nein, wir haben uns verstanden. Also, das ist ja gerade der Punkt, dass eigentlich über den Ablauf von Gottesdiensten und Versammlungen wird im Neuen Testament sehr wenig gesagt. Also es ist ganz konkret, wie das gegangen ist. Und wir haben aber doch konkrete Hinweise in 1. Korinther 14, wenn ihr zusammenkommt, so hat dann jeder ein Lied, hat eine und so weiter. Jeder ist bereit, dass er auch etwas, hat gewissermaßen etwas im Korb, um mitzugeben. Und dann aber, wie das jetzt genau im Detail aussieht, da wird nicht viel gesagt. Und wir können sagen, das ist eigentlich schade. Und wir können sagen, glücklicherweise. Denn das gibt ja gerade eben dem Wirken und der Freiheit des Geistes die großen Möglichkeiten. Also das Neue Testament gibt uns für das sich Versammeln, gibt das Neue Testament klare Rahmen und Prinzipien und dann, aber doch in vielen Hinsichten, werden Dinge offen gelassen. Und so haben wir Form und Freiheit. Und da ist es eben gerade wichtig, dass die Zeit jetzt, seit Pfingsten bis zur Entrückung, die ist ja gerade dadurch gekennzeichnet und unterschieden von allen anderen heilsgeschichtlichen Zeitaltern, dass der Heilige Geist da wohnt in jedem einzelnen Gläubigen. Und da liegt das ein ganz gewaltiges Potenzial, wenn wir wirklich eben versammelt sind im Namen Jesu, so dass auch die Bereitschaft da ist, dass jeder sich brauchen lassen will, dann kann der Geist Gottes eben ganz Erstaunliches wirken. Und schauen wir mal 1. Korinther 14. Liest jemand Verse 24 und 25?
Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und also auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist.
Noch Vers 26.
Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung.
Jawohl. Also zunächst Verse 24 und 25, da kommt ein Ungläubiger hinein. Paulus nimmt diesen Fall an und sagt, wenn nun eben der Heilige Geist gewissermaßen frei wirken kann, sodass alle Weissagen, das heißt das Wort so weitergeben, wirklich geleitet durch den Geist. Das ist Weissagen. Da braucht man gar kein Prophet zu sein. Das sind ja nicht alle Propheten, aber hier sagt er, wenn alle Weissagen. Weissagen kann jeder, aber das heißt noch, also prophezeien, etwas durch den Geist geleitet sagen, zum richtigen Moment. Das heißt aber noch nicht, dass jeder ein Prophet ist. Kann ja schließlich auch jeder evangelisieren, ohne dass man Evangelist ist. Und wenn da diese Freiheit da ist, dann rechnet Paulus damit, dass Menschen so überwältigt werden, dass sie merken, da ist Gott. Also als wäre es wie im Alten Testament, wo die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit, da in der Mitte des Volkes ist. Dass man Gottes Gegenwart konkret erlebt. Wenn wir diese Stelle lesen, dann kommen wir vielleicht ein bisschen Probleme. Und da kann man sich dann verschiedene Erklärungen zurechtlegen. Ja, heute sind wir in einem schwachen Zustand und damals, das war der Anfang. Aber das funktioniert hier nicht, denn Korinth war gerade eine chaotische Versammlung. Nicht wahr? So vieles war daneben. Und dennoch war es möglich, Gott so zu erleben. Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und hier an dieser Stelle kommt sicher das zum Vorschein, wenn aber alle weissagen. Das heißt, dass bei allen diese Bereitschaft da ist, sich gebrauchen zu lassen und dass so die Gottesdienste spontan sind, sodass man nicht an feste Formen wirklich gebunden ist, sondern dass da Platz ist für Spontaneität. So kann der Heilige Geist eben wirken. Und darum wird im Neuen Testament uns nicht genaue Beispiele gegeben, so und so muss es gehen, damit wir nicht dadurch irgendwie in feste Bahnen festgelegt werden. Aber es ist absolut menschlich, also in einer örtlichen Versammlung oder Gemeinde, dass sich mit der Zeit feste Geleise einspielen. Das gehört zum Menschlichen. In jeder Familie spielen sich feste Geleise ein und die braucht es ja auch in einer Familie. Wenn alles jeden Tag wieder ganz anders ist, das bringt die Kinder durcheinander. Die Kinder brauchen für ihre Sicherheit gewisse Dinge, dass sie wissen, woran sie sich halten können. Aber das soll eben nicht bedeuten, dass eine Familie dann mit der Zeit nicht mehr spontan ist. Das gibt es auch. Familien, wo die Gleise so klar sind, dass gar keine Spontanität mehr da ist. Dann ist es nicht mehr so lustig. Und das ist genauso in einer Versammlung. Natürlich gibt es gewisse Gewohnheiten, aber dass wir auch nicht daran gebunden sind, dass es immer so sein muss, sondern dass wir uns auch zusammen sagen, wir sind eigentlich nicht daran gebunden, dass es so sein muss. Also wir sind offen, dass da Spontanität und Leben da ist. Und so können wir erleben, lebendige Versammlung. Und darum auch das Beispiel hier gibt uns einige Hinweise. Troas, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Sie waren versammelt, um Brot zu brechen. Also das zeigt uns schon mal, war damals schon so, dass man sich versammelt und das Ziel dieser Versammlung ist eigentlich schon vorgegeben. Es geht nämlich jetzt um Brotbrechen. Und so ist es sicher nicht falsch, eben wenn man sich versammelt, jetzt um das Wort Gottes zu hören. Sich versammelt, um jetzt eben zu beten. Aber wir sehen, dass da Möglichkeit war für Freiheit, denn in Verbindung mit diesem Brotbrechen hier finden wir, wie Paulus eben sich unterredet. Und schon da haben wir etwas ganz Interessantes. Unterreden, was ist denn das? Was ist Unterreden?
Dialog.
Ja, das ist das Wort. Dialegomai. Dialog. Jetzt, wie hat er das gemacht? Der hat offensichtlich einen Dialog geführt in der Versammlung. Dieses Wort wird aber nicht immer gebraucht, wenn Paulus predigt. Aber hier wird es gebraucht und auch an anderen Stellen wird von sich unterreden gesprochen. Und so war also offensichtlich da ein Dialog vorhanden, dass er vielleicht Fragen gestellt hat oder jemand hat ihm Fragen gestellt. Ja?
Ich habe auch eine Frage. Wenn wir unseren Dialog fortsetzen mit Kapitel 14, Vers 26, nachher noch.
Apostelgeschichte, 14.
Nein,
1. Korinther, Entschuldigung, ja. Ja.
Da heißt es, alles geschehe zur Erbauung. Jetzt haben wir Probleme.
Warum?
Wir haben also
das ist doch schön.
Geschwister, die kommen aus China, die kommen aus Japan, die kommen aus Afrika. Also man kann fast sagen, weltweit, und zwar CDC zur Erlernung der deutschen Sprache. Es kommt durch die Dienstheilige Macht, nimmt sie dann mit hier in den Gottesdienst. Jetzt verstehen die ja kaum I-A-O-U. Jetzt haben wir eben das Problem, dass wir keine Sprache hier haben. Es wäre doch schön, wenn wir jetzt hier eine Sprache hätten, dass dann unsere Auslegung, dass diese... Da sind auch Ungläubige dabei, dass die das verstehen, um was es hier geht.
Aha, ja, du denkst eben, das wäre jetzt schön, wenn wir...
Jetzt sollen wir darum beten, dass der Herr uns diese Sprache gibt, oder wie kann ich diese Stelle verstehen? Das haben wir hier nicht.
Das gleiche Problem stellt sich für die Bibelübersetzungsarbeit. Es gibt über 2100 Sprachen, wo wenigstens Bibelteile vorhanden sind. Und damit erreicht man zwar schon vielleicht 95% der Weltbevölkerung, aber das Ziel ist noch 2000 weitere Sprachen für ein paar wenigen Prozent auch noch bereitzustellen. Und es kommt so jede, etwa jede Woche kommt etwa eine neue Sprache dazu.
Jede Woche.
Aber es gibt so viele Projekte, die parallel gehen. Also oder können wir ungefähr jährlich etwa 30 neue Sprachen. Und da könnte man sich ja auch sagen, sollen wir beten, dass der Herr wirkt, dass durch Sprachenreden, dass wir sofort die Übersetzung in irgendwelchen eingeborenen Sprachen aufschreiben können.
Ja, das wäre schön.
Ja, klar. Und Gott kann das auch. Und die Frage ist, warum hat er das in den 2000 Jahren? Ich weiß von keinem konkreten Fall, wo das so geschehen ist.
Aber man hört doch immer wieder, hier stets geschrieben, schwarz auf weiß.
Ja gut, aber es wird ja auch gesagt, dass das ein Zeichen sei. In Vers 22. Lies mal.
Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen.
Ja.
Weil wir haben ja hier dann Ungläubige. In dem
ja, eben aber ein Zeichen. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Denn das gleiche Thema gilt dann auch für Krankenheilung. Wenn Gott möchte durch Krankenheilung als Wundergabe alle Leute zu heilen, dann könnten wir sagen, jetzt könnt ihr zusammenpacken mit allen Spitälern in Deutschland, der Schweiz und Europa. Wir machen da nämlich in Lickeringen ein Zentrum auf für Krankenheilung und da kann man kommen mit was man will, mit Krebs, mit allem. Jeder wird geheilt. Und glaubst du, Lickeringen wäre weltberühmt in der kürzester Zeit. Man kann hierher kommen, man wird von jeder Krankheit geheilt. Warum gibt es nirgends so ein Zentrum? Wo die Leute hingehen können und dann werden sie geheilt, garantiert. Oder warum haben, wenn das die Apostel so getan hätten damals, da hätte man im ganzen römischen Reich, hätte man gehört, jetzt muss man dorthin gehen, nach Jerusalem. Da gibt es ein Zentrum, alle Krankheiten werden geheilt. Das ist aber nicht so geschehen. Sondern es wurden ausgewählte Beispiele, wurden Menschen geheilt und das war ein Zeichen dafür, Jesus ist der Messias. Und er ist Herr über das Leiden, aber das wird für diese ganze Welt eine allgemeine Tatsache werden, erst in der Zukunft, wenn er als der anerkannte König erscheinen wird. Ja. Und so sind waren diese Krankenheilungen Zeichen auf etwas, ein Hinweiszeichen, nicht? Auf etwas, das noch zukünftig kommt, aber mit dem wir leider noch nicht rechnen können. Oder auch Totenauferstehung. Ja, wenn das nicht eine Zeichengabe wäre, sondern, ja, dann erwecken wir alle Christen, die gestorben sind, wieder auf. Dann habe ich noch eine größere Armee. Warum hat das Gott nicht getan? Weil diese Auferstehungsfälle von Auferstehung waren Zeichen, Hinweise, dass die Zeit kommt, wo der Tod verschlungen wird in Sieg. Aber leider haben wir das noch nicht. Und leider müssen wir auch als Gläubige mit dem Problem von Krankheit, Leid und Tod immer wieder konfrontiert sein. Aber wir haben den Trost, immer wieder neu dürfen wir den bekommen vom Herrn. Oder erbitten, erflehen und auch die Gewissheit, dass all diese Dinge einmal wirklich enden werden. Aber diese Wundergaben waren Zeichen und auch die Sprachengabe war ein Zeichen, dass jetzt Gott einen totalen Wechsel macht in seinem Handel mit den Menschen. Er will nicht mehr nun speziell zu einem Volk sprechen, sondern zu allen Völkern. Aber es hat offensichtlich so gefallen, dass die Gläubigen 2000 Jahre Pionierarbeit leisten muss, um diese Sprachen zu erarbeiten und so das Wort Gottes weiterzugeben.
Trotzdem steht aber da 14,1, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Also könnte man da ja vielleicht daraus schließen, dass es schon für manche Gemeinden ein Anliegen sein könnte, besonders darum zu bitten, wie zum Beispiel hier in diesem Fall, oder?
Ja.
Es heißt an einer Stelle, die Juden fordern Zeichen.
Ja, 1. Korinther 1.
Und ich denke, die Juden hatten das Recht dazu.
Jawohl.
Denn das Alte Testament weist ja darauf hin, dass der Messias sich dadurch ausweist. Das haben wir ja heute Morgen gesehen.
Ja,
ne?
Ja.
Dass diese Zeichen möglicherweise nur für die Juden waren. Gibt es eine Stelle im Neuen Testament, wo ein Wunder geschehen ist, das an die Nationen gerichtet war?
Ja.
Ja?
Zum Beispiel Apostelgeschichte 14 in Lystra. Aber das ein Beispiel für Sprachenrede nicht. In der Apostelgeschichte, aber hier in Korinth war es vorhanden und das war inmitten, da waren auch Heiden. Wobei in 1. Korinther 14 aber präzisiert wird, dass Gott durch dieses Zeichen speziell zu seinem Volk sprechen will. Dennoch, Korinth war natürlich eine vorwiegend heidnische Umgebung. Aber alle Beispiele von Sprachenreden, Apostelgeschichte gegenüber Juden. Ja. Aber die Frage bleibt dennoch, wie die vorhin gestellt wird, sollte man konkret im Einzelnen darum bitten? Nun, wenn es Gottes Wille ist, ja. Aber es zeigt uns hier im 1. Korinther 14, dass Gott diese Gabe gegeben hat als Zeichen und nicht als der Normalfall. Und die 2000 Jahre Kirchengeschichte zeigen auch, wie Gott handeln will. Dass er das also nicht als das Normale gibt, sondern dass er erwartet von uns, dass wir Sprachen lernen. Also, alle Jugendlichen haben gehört, Sprachen lernen.
Ich glaube, in Jesaja gibt es nur eine einzige Stelle überhaupt im Alten Testament, wo prophetisch auf Israel werde zu diesem Volk, also zu Israel, in anderen Sprachen reden und sie werden auch da nicht hören. Ich finde die Stelle nur.
Das ist Jesaja 28, Vers 11 und 12 und das wird zitiert in 1. Korinther 14, Vers 21, um damit zu zeigen, dass die Sprachen eben ein Zeichen sind für Ungläubige und insbesondere für Israel. Also eben das Problem mit der Sprachenbarriere, das ist wirklich etwas, das uns zeigt, es ist Gott, die Sprachengaben in der Bibel zeigen uns, es ist Gottes Wille, dass wir anderen Menschen in ihre Sprache Gottes Wort bringen. Und dass wir nicht einfach denken, ja, die sollen ja Englisch lernen oder Deutsch, schönste Sprache der Welt, sondern dass wir wirklich, dass es Gottes Wille ist, dass wir in den Sprachen der Menschen die Botschaft bringen, in der Sprache ihrer Herzen.
Eine Frage wegen den Gaben überhaupt. Ist es richtig, um Gaben zu eifern? Ich denke, entweder hat man eine Gabe oder man hat keine.
Jawohl. 1. Korinther 14 sagt, eifert aber um die geistlichen Gaben.
Gaben
steht könnte man, oder um die geistlichen, jawohl. Ja. Sehr gut. Da schlag das nochmal auf, 1. Korinther 14. Lies 14, Vers 1, Bruno.
Strebet nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissaget.
Jawohl. Und effektiv in der Elberfelder wird gezeigt, durch Kursivdruck, dass das Wort Gaben nicht im Grundtext ist. Es steht wörtlich nur, eifert aber um die geistlichen. Und dann wird je nach Übersetzung wird da eingefügt, um die geistlichen Wirkungen, um die geistlichen Gaben, um die geistlichen Offenbarungen. Ich weiß nicht, was ihr in den verschiedenen Übersetzungen jetzt gerade habt. Also es geht nur um die geistlichen, das heißt um die Wirkungsweisen. Das heißt also, jeder Gläubige hat von Gott mindestens eine Gnadengabe empfangen. So steht es in 1. Petrus 4. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe, Charisma, empfangen hat, dienet damit einander als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. 1. Petrus 4. Empfangen hat. Jetzt hier in 1. Korinther 14 wird eigentlich nicht das angestrebt, dass man darum strebt, eine Gabe zu bekommen, sondern dass man darum bemüht ist, dass der Heilige Geist eben die geistlichen Wirkungen in uns bewirken kann. Also, dass wir das, was wir haben, wirklich einsetzen. Und so sagt Paulus zu Timotheus, 2. Timotheus 1, dass er ihn ermahnt, die Gnadengabe Gottes, die in dir ist, anzufachen, zu entfachen. Also wie ein Feuer, das in Gluten ist, das muss wieder mit Sauerstoff versorgt werden, damit es eben angefacht wird, damit es wieder brennt. Und so kann man eine Gabe, die der Herr uns gegeben hat, die kann man einfach dahin gehen lassen, dass sie nur noch in Gluten ist oder noch weniger. Und dieses Eifern um geistliche Wirkungen bedeutet, dass wir wirklich das Bemühen haben, hier bereit zu sein, dass der Herr uns gebrauchen kann zur Aufbauung der Versammlung. Und dann haben wir wieder den Punkt, wenn aber alle, ein Ungläubiger kommt herein, wird überführt, sagt, Gott ist wirklich unter euch. Gut.
Wie war die Timotheus-Stelle? 2. Timotheus
1, Vers, ich gebe das gerade an. Vers 6. Also, wir sind da beim Dialog gewesen. Und ich hatte das erlebt in Afrika. Ich habe das schon mal erzählt hier, auch für diejenigen, die es nicht gehört haben. Da zwei einheimische Brüder kennengelernt, die machen das so in der Versammlung, dass sie, um die Aufmerksamkeit der Hörer zu haben, dass sie immer Fragen stellen. Und dass sie zum Beispiel einen Satz nennen, aber das letzte Wort nicht, und dann sagen sie, und dann muss man das letzte Wort sagen, manchmal sagt es falsch und dann ist es lustig. Also, das machen die so, und gut, es sind beides Lehrer, sind Pädagogen, aber ich habe dann gelernt, dass ist etwas in ihrer Kultur verankert ist, denn in Afrika erzählt man Geschichten normalerweise im Dialog. Das heißt, Geschichten erzählen sind nicht Monolog, Dialog. So haben wir die Aufmerksamkeit. Es ist aber interessant, ich habe da verschiedene Orte besucht und dann festgestellt eben, dass danach gehört, dass die anderen das eigentlich kaum so machen. Ich habe gefragt, wieso denn nicht? Das ist ja, das entspricht ja eurem Tipp. Und dann sagen sie ja, sagt mir der Bruder, ja, sie schauen eben, wie die Franzosen das machen. Und sie denken, was ein Europäer macht, das muss sowieso sich richtig sein. Und da sieht man also das Problem dort eben, kulturell, dass sie denken, so wie es die machen, ist es richtig. Aber eigentlich das, was ihnen entspricht, das entspricht genau auch der Bibel. Dass das möglich ist, nicht als ein Gebot. Es ist ja nicht immer unterredete sich. Aber die Möglichkeit ist da und das weckt die Aufmerksamkeit und das Mitdenken und Mitmachen. Und darum machen wir Bibelklasse auch so als Unterredung. Ich hoffe wenigstens, dass das Mitdenken anregt.
Ich kann mir, ja, Dialog ist irgendwo doch etwas schwer vorstellen. Und zwar deswegen, wenn einer so erzählt und im Redefluss ist, dann wirkt es doch unhöflich, wenn man da so eine Frage einschiebt oder so. Findet ihr das nicht so?
Ja, aber das kommt ja auch wirklich darauf an, was für eine Art Vortrag. Es gibt Vorträge, das ist vielleicht besser, sagt man, ja, auf die Frage, das bewahren wir für den Schluss, die Fragen. Das ist besser. Aber dann gibt es andere Themen, da ist es wirklich bereichernd, wenn die Fragen direkt kommen oder vielleicht sogar auch eine Ergänzung. Also das kann unerhört zur Belebung beitragen. Aber wie gesagt, also da gibt es doch einen, der dann von tiefem Schlaf überwältigt wurde. Ist übrigens nicht nur Sauerstoffmangel, sondern auch das Problem der Zeit, denn er hat ja bis Mitternacht gesprochen. Und einmal ist einfach zu viel. Und übrigens sagt Paulus auch in 1. Korinther 14, Propheten lasst zwei oder drei reden, die übrigen lasst urteilen. Das bedeutet nicht, dass es schlecht ist, wenn in einer Versammlungsstunde mit einem kurzen Beitrag jetzt fünf etwas sagen. Aber wenn da drei Propheten eine längere Mitteilung machen, es gibt einfach mal ein Ende der Aufnahmefähigkeit. Das wird eigentlich damit angetönt, dass man das beachten muss, dass die Aufnahmefähigkeit nicht überfordert werden soll. Und darum müssen wir jetzt auch bald aufhören. Ist noch eine Frage zum Schluss?
Ja, ich habe noch eine Frage, bitte.
Ja?
In den Versen 5 und 6 wird davon geredet, dass die Tage der ungesäuerten Brote erst vorbei sein sollten. Lässt das darauf schließen, dass der Paulus immer noch diese Gebräuche beachtet hat? Oder ist das einfach nur eine Datumsangabe, als die Tage rum waren, da sind wir abgefahren?
Also, das ist garantiert mal eine Datumangabe. Da wissen wir also, dass wir da im Frühjahr sind, im Monat Nissan, März, April. Aber es ist tatsächlich so, dass Paulus, je nachdem, hat er diese Feste noch weiter praktiziert. Wir haben ja schon gesehen, wie er Titus beschnitten hat, werden dann noch sehen, wie er in den Tempel geht und sich selber reinigt, wie er bereit ist, Opfer zu bezahlen. Also diese Thematik haben wir ja immer wieder getroffen, dass die Juden, die gläubig geworden sind, die durften weiterhin diese Gebräuche praktizieren. Und Paulus hat es nicht getan, weil er überzeugt war, dass das sei so wichtig, dass man das praktiziert, sondern auf, dass er so viele wie möglich gewinnen kann. Im Blick auf die Juden. Ich bin einem Juden ein Jude geworden. Also er hatte eben die totale Freiheit in Christus erkannt, aber hat sich dann eingeschränkt, und das konnte er tun, aber im Galaterbrief untersagt er mit allergrößter Härte und Strenge, dass Gläubige, die aus dem Heidentum gekommen sind, die dürfen gar nichts davon beachten von diesen Festen und jüdischen Riten. Noch etwas Wichtiges? Dann wollen wir noch beten zusammen.